Hey Leute, wir sind Timo und Michael und wir sind dein Pulsgeber, die Inspiration für deine Zukunft.
Wir wollen dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, dich mit deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode deines Pulsgebers. Ein über Jahrzehnte ungelöster Konflikt scheint wieder mal zu eskalieren und zieht deshalb die Aufmerksamkeit der gesamten Welt auf sich. Wie ihr nach diesem Satz sicherlich vermutet, geht es heute um den Nahostkonflikt. Ja, in der Vergangenheit haben wir uns möglichst wenig mit politischen Themen beschäftigt oder versucht zu beschäftigen, auch bewusst dazu entschieden, beispielsweise das Thema Russland und Ukraine nicht in unserem Podcast zu thematisieren. Und wenn man ehrlich ist, passt das Thema auch nur bedingt zu unserer Philosophie und dessen, was wir mit unserem Podcast eigentlich machen wollen. Dennoch haben Michael und ich uns die letzten Tage sehr viel darüber ausgetauscht und dabei festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, sich ein Bild von der Situation zu machen beziehungsweise sich auch eine eigene Meinung zu bilden. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, doch eine Episode dazu zu machen und unsere Eindrücke und Meinungen heute mit euch zu teilen.
Episode 110 könnte womöglich, ja, auch für uns beide die schwierigste Episode und das schwierigste Thema werden. Aber wie du gesagt hast, wir haben uns bewusst dazu entschieden, das eben hier zu thematisieren. Die Frage, die ich immer mal wieder gehört habe, geht uns das überhaupt was an? Und ich glaube, wir beide sind der Meinung, ja, es ist zwar scheinbar weit weg und doch irgendwo inmitten unserer Gesellschaft. Ich persönlich habe auch das Gefühl, dass wir das tatsächlich in unserer Gesellschaft und auch in Deutschland spüren. Inzwischen ist eben der Konflikt auch wieder hier angekommen oder ein Thema in unserer Gesellschaft und vor allem die Hintergründe sind auch sehr spannend, wie wir finden, und deshalb eben heute das Thema in Episode 110 des Pulsgebers.
Und an der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis zu unserem Aufnahmetag. Heute haben wir den Samstag, 21.10. Bedeutet, Ereignisse in der kommenden Woche können wir natürlich nicht berücksichtigen. Es geht in dieser Episode aber auch nicht primär um unsere Position. Wir haben einfach großes Interesse am Thema und wollten allen Interessierten eine Perspektive darauf geben und euch vielleicht auch dazu motivieren, ja, sich mit dem Konflikt und oder dieser Auseinandersetzung einfach selber zu beschäftigen. Generell, und das ist uns wichtig, wir beide haben da eine gewisse Neutralität und die wollen wir auch in dieser Episode wahren. Nichtsdestotrotz kann es natürlich passieren, dass wir auch unsere eigene Meinung reinbringen. Ja, verzeiht uns an der Stelle.
Und keine Angst, wir wollen keinen Geschichtsunterricht machen und 100 Jahre Konflikt hier einmal vorbeten. Nichtsdestotrotz beginnt das Ganze und wahrscheinlich macht es Sinn, damit jeder, der sich in unserer Generation eben noch nicht so viel mit dem Konflikt auseinandergesetzt hat, das auch versteht, dass wir tatsächlich eine kleine Geschichtsstunde doch jetzt voranstellen. Kurz und bündig und möglichst vollständig. Der ganze Konflikt entsteht eigentlich schon vor über 100 Jahren. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es einen Viervölkerstaat, in dem Muslime, Juden friedlich zusammenleben als Teil des Osmanischen Reichs. Anfang des 20. Jahrhunderts entsteht dann der Zionismus mit dem Bezugspunkt Jerusalem. Bedeutet, als Folge dessen wandern viele Juden aus Europa und der ganzen Welt nach Palästina aus und natürlich den Arabern vor Ort in der Region widerstrebt es so ein bisschen. Es kommt der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg geht zu Ende. Das Osmanische Reich kollabiert und die britische Mandatsmacht soll da eben einen Zwei-Staaten-Bund aus Juden oder Israelis und Palästinensern aufbauen. Das ganze Projekt scheitert aber und sowohl die jüdischen Siedler wie auch die arabischen Palästinenser attackieren sich immer wieder gegenseitig und mögen sich nicht besonders. Es kommt der Zweite Weltkrieg, das muss ich nicht wiederholen, ist sicherlich euch allen bekannt. Und dann eben 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg erarbeitet die UN einen Plan zur Teilung Israels und Palästinas und die arabische Welt war damit überhaupt nicht einverstanden. Es wird dann auch 1948 der Staat Israel ausgerufen und praktisch an dem Abend haben, glaube ich, 4 oder 6 arabische Länder sofort Israel den Krieg erklärt. Und ab da beginnt, ja, ich würde sagen, so ein Jahrzehnt oder Jahrzehnte des Krieges. Es gab dann den Palästinakrieg sofort ab 1948 und langfristig hat der so ein bisschen die Fronten zwischen Israel und der arabischen Welt dann auch zementiert. Sieger des Krieges war am Ende Israel, hat den Arabern am Ende noch den Gazastreifen, das Westjordanland und Ostjerusalem überlassen und alles Weitere war dann eben Israel. Die arabische Welt hat dann nochmal einen Versuch gestartet, in den 60er Jahren mit Militärbündnisse vielleicht doch nochmal gegen die Militärmacht Israel vorzugehen, aber dann war der berüchtigte Sechstagekrieg. Israel hat die arabische Welt hier überrascht und hat am Ende sogar nochmal Land hinzugewonnen und war ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr wegzudenken aus der arabischen Welt.
Ja, einen ersten größeren Lichtblick gab es im Jahre 1978 und zwar durch das Abkommen von Ägypten und Israel. Damals wurde ein Friedensvertrag geschlossen, inklusive der Rückgabe der Insel Sinai an Ägypten. Und das Ganze war dann auch so, dass sich weitere Länder bis ins Jahr 2020 dem Ganzen angeschlossen haben. Es lag einfach hauptsächlich daran, dass Israel über Atomwaffen verfügte und militärisch den anderen Staaten sehr, sehr weit überlegen war. Und die haben dann einfach keine andere Möglichkeit gesehen, wie diesen Friedensvertrag zu schließen. Im Hintergrund entstanden dennoch einige Guerilla-Organisationen und so blieb es auch bei dem Krieg zwischen Israel und den Palästinensern. Ja, und diese Organisationen waren verantwortlich für Attentatentführungen, unter anderem auch für das Attentat bei Olympia im Jahre 1972, bei dem 11 israelische Sportler ermordet wurden. Hinzu kam dann im Jahr 1987 noch eine neue Kraft, und zwar die islamistische Untergrundorganisation Hamas. Hoffnung auf langfristigen Frieden gab es dennoch. Das Oslo-Abkommen, das damals geschlossen wurde, war quasi dazu da, die Gewaltfreiheit und ein unabhängiges Palästina im Gazastreifen und Westjordanland zu schaffen. Aber auf beiden Seiten gab es sogenannte Hardliner, die da einfach systematisch dagegen waren und durch Attentate und weitere Aufstände versucht haben, ihre Seite zu verteidigen und dagegen anzukämpfen. Und ab den 2000er Jahren haben sich diese Untergrundorganisationen oder Untergrundgruppen weiterhin mit harten Reaktionen militärischer Art dann einfach ja gezeigt und so war es nie wirklich möglich, einen Frieden zu schließen. Und aktuell sieht man das jetzt wieder, 7.10.2023, der Terrorangriff der gerade erwähnten Hamas mit mehr als über 1300 Toten, ein beispielloses Abschlachten von Menschen und das Thema Menschenwürde, wir kommen später noch drauf, spielt hier leider keine Rolle und am Ende des Tages gibt es verschiedene Ziele, sowohl auf der Seite von Israel als auch auf der Seite der Hamas und wie die genau aussehen und was dahinter steckt, schauen wir uns jetzt an, aber ich denke, so viel mal zum Thema Historie.
Das war ein sehr langer Ausflug, aber notwendig, um den Konflikt, der inzwischen über ein Jahrhundert andauert, versuchen, kurz und knapp einmal darzustellen. Bisher, und das hast du ja auch dargestellt, ja, gibt's irgendwie keinen Ausweg aus diesem Konflikt, weil beide Seiten irgendwie geprägt sind von Radikalität, Ideologie und eine Lösung kam leider auch deswegen nie zustande. Das Ganze ist inzwischen auch zementiert, würde ich sagen, in der arabischen Welt und in Israel, in der Bevölkerung. Menschen wachsen mit diesem Konflikt auf, kennen kein anderes Leben und deshalb ist es gar nicht so einfach, da den Schalter auch wieder umzulegen. Die Eskalation hast du angesprochen aus dem Gazastreifen und den und vor allem das Leben im Gazastreifen wollen wir uns jetzt im nächsten Block ein bisschen genauer anschauen.
Man kann wirklich sagen, der Gazastreifen ist ein besonderes Stück Land. Es ist ein schmales, nur gut 40 Kilometer langes Landstück, welches 6 bis 12 Kilometer breit ist. Und das verläuft eben zwischen dem israelischen Kernland und auf der einen Seite der ägyptischen Grenze. Wir haben da mal einen Vergleich gemacht, um das Ganze ein bisschen näher zu verdeutlichen. Der Gazastreifen an sich hat eine Fläche von 360 Quadratkilometern und ist so nur etwas größer als München. Im Gazastreifen selber leben aber 2 Millionen Einwohner und damit deutlich mehr als München. München hat knapp 1,5 Millionen aktuell und ist sehr dicht besiedelt schon. Und jetzt, wenn man sich das vorstellt, im Gazastreifen hat man 2 Millionen, also eine 500.000 mehr und es ist auch schon dicht besiedelt. Dann kriegt man ein Bild davon, wie eng das Leben im Gazastreifen dann auch tatsächlich ist. Und das Gebiet wird seit 2007 von der islamistischen Terrormiliz Hamas eben kontrolliert. Zuvor war Israel dort verantwortlich und seit 2005 sind die aber nach jahrzehntelanger Besatzung eben freiwillig aus dem Gazastreifen abgezogen. Der Gazabereich ist auch mit einer Mauer umschlossen. Das heißt, viele Palästinenser, die dürfen auch den Gazastreifen nicht verlassen. Es gibt auch nur 3 Zugänge. 2 werden von Israel kontrolliert und einer von Ägypten. Und auch daran merkt man, dass es schon ein Gefühl von einem Gefängnis gibt oder zumindest wir hier nicht von einem offenen Landbereich reden, sondern von einem Bereich, der sehr stark kontrolliert ist auf der einen Seite und auch sehr umschlossen auf der anderen Seite. Und ich weiß auch nicht, ob man alles weiß, was dort drin passiert, aber für uns einfach wichtig an der Stelle ein Bild davon zu kriegen. Und ich glaube, es macht jetzt Sinn an der Kante auch das ein oder andere Wort auszutauschen.
Sicherlich wissen wir nicht alles, was in diesem Gazastreifen passiert. Nichtsdestotrotz, die letzten Wochen und Tage gab es viele Dokumentationen dazu. Es gab auch viele Podcasts, die darüber gesprochen haben. Und ich muss schon sagen, es ist erschreckend, welche Art von Leben in diesem schmalen Stück Land stattfindet. Ich habe gelesen, 1,8 der 2 Millionen Menschen leben in Armut, in teilweise Flüchtlingsunterkünften. Es gibt irgendwie keine Kläranlage, sondern vieles geht einfach direkt in das Meer. Wasser und Strom ist der Gazastreifen auch nicht irgendwie ja selbstständig, sondern abhängig von Israel. Deshalb war es möglich, dass die eben hier den Zugang mal kappen für ein paar Tage. Und irgendwie stellt sich so die Frage, ist das Leben, was hinter diesen Mauern stattfindet, kann das eigentlich lebenswert sein?
Und ich stelle mir auch die Frage, wir haben ja zwar Menschen, die da drin leben, aber nicht alles sind Anhänger der Hamas. Das heißt, es gibt ja auch eine in Anführungszeichen neutrale oder normale Bevölkerung. Und ich habe kürzlich gelesen, dass auch die medizinische Versorgung ein sehr, sehr großes Problem ist. Also zum einen das Thema Bildung und Schulen etc. Aber wenn jetzt jemand schwer erkrankt, dann werden die Leute nicht mehr im Gazastreifen selber versorgt, sondern die dürfen Anträge stellen, dass sie entweder in Israel oder dann in Ägypten eine Zulassung für ein Krankenhaus bekommen, beispielsweise bei einer Krebserkrankung. Und oftmals dauert dieses Verfahren halt so lange, dass die Menschen dann noch schwerer krank sind oder teilweise dann auch sterben, bis sie die Behandlung im Ausland bekommen, die sie eigentlich ja dringend benötigen. Und auch das zeigt einfach, wie prekär die menschliche Situation, möchte ich es mal nennen, dort in diesem Landbereich dann auch ist.
Und es sind nur wenige, die letztendlich den Gazastreifen in ihrem Leben dann mal verlassen haben und verlassen dürfen. Und ja, diese Art von Leben trägt sicherlich auch zur Radikalisierung bei. Nichtsdestotrotz, du hast es auch angesprochen, ich habe auch Interviews und viele Experten in den letzten Tagen dazu gehört, dass eben nicht alle Menschen auch diese Terrororganisation, wie es der Westen einstuft, Hamas unterstützen, sondern dass es irgendwie so 50-50 in der Bevölkerung ist, die einen, die unterstützen, aus eben den Gründen vielleicht Perspektivlosigkeit und aber auch eine Bevölkerung, die das natürlich nicht unterstützt.
Und an der Kante wird ja auch oft darüber diskutiert, ob es richtig ist, dann eben den Gazastreifen weiter zu unterstützen, auch mit Hilfslieferungen. Da gab es jetzt auch die Entscheidung, dass eben Ägypten, ich glaube, 20 LKWs heute Morgen reingelassen hat, die dann eben für einen Teil zumindest mit Hilfsgüter dann sorgen. Und das ist ja die Schwierigkeit, die es dann eben auch gibt. Man hat auf der einen Seite die radikale Gruppe und auf der anderen Seite die normale Bevölkerung. Und ja, was tun? Beide nicht unterstützen oder wohl wissend, wenn ich unterstütze, dann unterstütze ich auch immer beide Teile. Das ist dann so die Kröte in Anführungszeichen, die man dann halt an der Kante schlucken muss. Ja.
Wir haben also ein Jahrhundert Konflikt. Wir haben, ich würde sagen, schon sehr besondere Lebensumstände, die uns auch hier dann in Deutschland aktuell durch viele Dokumentationen und Reportagen vor Ort irgendwie vor Augen geführt werden. Und wir haben noch ein ganz interessantes System drumherum. Und die Frage, welche Rolle spielen eigentlich die Länder in der arabischen Welt drumherum? Welche Rolle spielen die USA oder andere große Staaten? Und was macht eigentlich Deutschland in diesem Konflikt? Und zunächst mal, es ist relativ simpel zu beantworten, wer so die direkten Unterstützer der Hamas sind. Das sind einmal eine andere eingestufte Terrororganisation aus dem Libanon, die Hisbollah. Dann haben wir Syrien und der Iran, der im Hintergrund da vor allem wahrscheinlich auch ja die größte Macht ist. Die restliche arabische Welt versucht sich politisch da ziemlich zurückzuhalten. Wir haben gehört, es gab viele Friedensabkommen in den letzten Jahren. Saudi-Arabien war jetzt, glaube ich, fast unterschriftsreif, kurz vor dem Konflikt. Die Bevölkerungen sehen das Ganze ein bisschen anders. Also in den Bevölkerungen gibt's eher ja anti-israelische Haltungen, weshalb sich auch die Politiker in den Ländern sehr schwer tun und natürlich auch nicht gegen ihr Volk da regieren können. Und die westliche Welt auf der anderen Seite, habe ich gesagt, sieht Hamas und Hisbollah als Terrororganisationen und hat vor allem auch in dem Iran einen gemeinsamen Feind mit Israel. Eine besondere Bedeutung hat dieses gesamte Konstrukt. Andere Staaten wie die USA, China und vor allem auch die arabische Welt sind jetzt als Vermittler gefragt, um politische, sachliche Vernunft in die doch aktuell erhitzte Situation, in die radikalen Sichtweisen und vor allem die aufgeheizte Stimmung da irgendwie reinzubringen. Und das globale Ziel muss sein, den, wie wir oft in den Nachrichten jetzt gehört haben, Flächenbrand in dieser arabischen Welt zu verhindern. Jeder sehnt sich nach der Lösung. 100 Jahre ja, war diese irgendwie nicht greifbar. 100 Jahre haben nicht gereicht, eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Jetzt die Frage der Fragen an dich, Timo. Hast du irgendeine Idee, hast du irgendeine Perspektive, wie das ja doch noch ein gutes Ende haben kann?
Also erstmal bin ich, glaube ich, nicht der Richtige für einen Lösungsvorschlag an der Kante. Und ich denke, wenn es so einfach wäre, dann hätte es sich der Konflikt in den letzten 100 Jahren auf jeden Fall auch lösen lassen. Die Situation scheint ziemlich zerfahren. Es sind viele Beteiligte. Es ist auch nicht immer genau durchschaubar. Und der Konflikt wird ja schon von Generation zu Generation getragen, was das Ganze auch nicht unbedingt einfacher macht. Und hinzu kommt, dass eben Glaube, Ideologie und auch die Mentalität das Ganze weiter emotionalisiert und es so auch zunehmend schwieriger ist, die Sachlage oder eine sachliche Herangehensweise hier irgendwo mit reinzubringen. Ich denke, dass auf jeden Fall Zugeständnisse auf beiden Seiten für einen dauerhaften Frieden notwendig sind. Anders kann es nicht gelingen. Und ich glaube auch, dass eine Lösung nur durch einen Vermittler oder eine Vermittlung vielleicht ein anderes Land entstehen kann. Und die müssen dann gegebenenfalls auch, wenn ich kein Fan von Militär bin, militärisch vor Ort sein, um das Ganze auch nachhaltig zu sichern. Weil das haben wir einfach oft erlebt, dass wenn solche Krisensituationen auftreten, dass das Ganze dann relativ schnell wieder kippt, wenn man dann, die Länder sich selber überlässt oder auch die Situation dann einfach so hinnimmt, sondern es muss da schon irgendwas auch passieren. Ich finde es sehr, sehr schwierig, ein Fazit oder eine Schlussfolgerung da zu ziehen. Und ich glaube, wir machen das heute auch nicht, aber vielleicht wäre das ein Ansatz zu sagen, okay, wir kriegen es über die Schiene hin, dass es Hinzugeständnisse gibt von beiden Seiten und wer auch immer diese neutrale Person oder dieses neutrale Land dann nachher ist, das hier es schafft, vielleicht eine Annäherung hinzubekommen, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
Ja, die Sehnsucht nach Menschlichkeit und ja, zumindest kurzfristig auch ja die Deeskalation ist auf jeden Fall riesengroß bei uns beiden. Das war letztendlich damit auch die Episode 110. Für uns beide nicht eine ganz einfache Episode. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt, dass ihr ein bisschen einen Eindruck gewonnen habt und euch vielleicht ja auch jetzt dazu entschließt, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. Wir bitten euch an der Stelle auch um Feedback. Es war eine etwas andere Episode, ein etwas anderes Thema. Sollen wir solche Themen mehr behandeln? Passt das irgendwie nicht in den Pulsgeber eurer Meinung nach? Und was können wir besser machen? Schreibt es uns gerne auf Instagram, LinkedIn oder kommentiert direkt in Spotify. In 2 Wochen geht es dann erstmal auch wieder um Innovation und Zukunft. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns und erzählt euren Lieblingsmenschen vom Podcast Pulsgeber. Habt eine friedliche Woche und bleibt menschlich zueinander.